Jo, eine Kleinigkeit in eigene Sache, bevor es losgeht. Wenn ihr in Zukunft bei Strictly Limited Games eure limitierten Spiele kauft, dann könnt ihr dabei Controller-Poesie unterstützen und zusätzlich noch 5 Euro Rabatt kassieren. Das Ganze funktioniert so, ihr geht auf Strictly Limited Games drauf, packt eure limitierten Spiele in den Warenkorb, geht dann zur Kasse und gebt dort den Gutscheincode CP5 ein für Controller-Poesie. CP5 und ihr kassiert gleich 5 Euro Rabatt. Da springt was für euch und für uns bei rum. Und jetzt geht's los mit der Folge. Gameswirtschaft hat getwittert. Aufgrund der aktuellen Situation schließt der Videospielemarktplatz RetroPlays bereits Ende des Monats. Ja, darauf wurden wir häufig angesprochen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich wurde auch einfach mal privat angesprochen, aber auch über Controller-Poesie. Hey, was ist da los mit RetroPlays? Habt ihr das mitbekommen, dass der Marktplatz geschlossen wird?
Also zuerst einmal Grüße gehen raus an Christian. Ich weiß nämlich, dass der uns auch zuhört aktiv.
Ja.
Auch ich habe es mitbekommen aus der Community, muss ich sagen, über Twitter und auch über Instagram wurde ich angeschrieben und dann wurde das an mich herangetragen. Ich möchte mich aber da tatsächlich ein bisschen raushalten aus der Diskussion, weil ich mit dem Christian auch privat viel schreibe und ich weiß, was hinter den Kulissen passiert, aber ich möchte ihm die Bühne nicht klauen. Ich weiß, dass er da selber ein bisschen drüber sprechen möchte und deshalb soll er das auch gerne tun.
Ja, ich hab ihn zwar auch angeschrieben, aber ich wollte jetzt auch nicht so stark nachhaken, weil irgendwo geht's mich ja auch nichts an.
Genau.
Find die Plattform mega cool, vor allen Dingen, wenn du da aus verschiedenen Gründen, du kannst deine Sammlungen verwalten und so und auch Preise ein bisschen überprüfen. Gekauft habe ich selten was. Trotzdem mega Plattform und ich finde es total schade, wenn das alles, weil die Seite existiert noch, man kann auch die Sammlung noch behalten und verwalten, aber eben der Marktplatz, der wird geschlossen, das heißt, man kann da keine Spiele mehr ankaufen oder verkaufen.
Ist natürlich kurios, ich habe das auch nur durch euch mitbekommen, würde mich natürlich auch interessieren, was dahinter steckt, aber dann warte ich mal, bis es öffentlich gemacht wird oder frag den Andi nach der Sendung.
Ja. Ja, ich hab jetzt gar nicht vorher gesprochen, ob ich das jetzt ansprechen sollte. Das war jetzt auch
alles gut. Alles gut, aber es ist halt schon irgendwo schade, weil dadurch geht ja natürlich auch ein Stück von einer Konkurrenz verloren, die im Internet gern gesehen wird, weil was bleibt, ist halt immer wieder Rebuy und eBay und vielleicht Amazon oder so, aber das sind halt alles Marktplätze, die natürlich alles anbieten, ne? Von Büchern über Filme bis Spielzeug und was auch immer, und RetroPlays war halt ein auf Videospiele spezialisierter Marktplatz und ja, da waren natürlich viele Sammler unterwegs und viele Händler, die ihre Spiele angeboten haben, aber ich persönlich habe da einiges gekauft und ich habe da auch Schnapper gemacht, die ich zum Beispiel bei eBay nicht gemacht habe. Also,
echt?
Ja, das ist doch cool. Auf alle Fälle. Und es ist schade, dass so eine Plattform einfach sich wahrscheinlich, das ist jetzt reine Spekulation, aber nicht gegen die Großen behaupten kann auf Dauer. Ne?
Da brauchst du halt viel Geld, einen langen Atem.
Genau.
Und so weiter.
Also man muss ja auch einfach sagen, ich glaube, so das Sammelding ist halt auch dann doch nicht so riesig wie vielleicht in Amerika oder so, ne? Ich habe immer das Gefühl, Deutschland ist ein PC-Land und PC ist dann halt doch schon schneller digital geworden und es ist halt diese Sammelkultur, die es dann vielleicht in anderen Ländern gibt oder auch in Japan, wo da ja auch noch immer sehr viel physisch gekauft wird, die ist da halt nicht so ausgeprägt bei uns wie in anderen Ländern. Meine Vermutung, ja.
Apropos PC-Land, darüber habe ich auch letztens ein bisschen nachgedacht, weil ich wurde darauf schon mal angeschrieben, dass wir drei ja schon eher so der Konsolen, die Konsolenspieler sind. Wir sind ja auch der Controller-Poesie-Podcast, das heißt, ne, der Controller in unserer Hand, das ist unser Lebenselixier, aber das halt irgendwie trotzdem schade ist. Und dann habe ich so ein bisschen drüber nachgedacht, so eigentlich komme ich viel vom PC. Und der PC als Plattform ist auch irgendwo geil. Der ist natürlich wegen der kompletten Digitalisierung etwas anders und so, aber am PC zu spielen hat mir auch viel gegeben und ich hadere immer noch mit dem Steam Deck. Das ist ein Riesen. Jedes Mal, wenn ich ein Bild sehe, wie jemand Steam Deck spielt und auf dem Steam Deck läuft, hatte ich neulich erst gesehen Enderal, ne? Ich hatte ja darüber schon gesprochen. Da denke ich mir so, boah, wie cool das eigentlich ist, so auf der Couch sitzen und sowas zocken. Ich habe den immer noch nicht in der Hand gehalten. Hatte den einer von euch schon mal zur Benutzung?
Nee, ich leider auch noch nicht. Ich auch noch nicht.
Also, nein.
Ich muss auch sagen, also PC, ich bin natürlich auch tiefer Wurzel mit dem PC. So ist es nicht, ne? Ob nun irgendwie frühe Point-and-Click-Adventure, die man damals auf dem PC gezockt hat, bis hin zu Hardcore-Multiplayer-Online-Sachen von Counter-Strike bis WoW und League of Legends. Natürlich habe ich auch meine PC-Phasen, aber man wandelt sich halt mit der Zeit oder hat dann doch irgendwie andere Prioritäten und die Konsole ist halt so, die war immer da und sie ist immer chillig, weißt du? Und es ist, wenn man dann auch noch viel am Computer arbeitet, dann will man nicht auch noch da dran spielen, sondern sich irgendwie auf die Couch flitzen. Und ganz ehrlich, vielleicht kommt bei mir auch irgendwann auch mal der Punkt, wo ich sage, ja, ein Steam Deck oder so mit ins Bett zu nehmen oder so, das ist es vielleicht doch nochmal. Deswegen seid nicht böse, dass wir vielleicht nicht so in der PC-Materie drin sind, aber ne, wir mögen ja trotzdem den PC. Aber ich glaube, es ist auch ganz cool, dass wir halt nicht der 27. deutsche PC-Gaming-Podcast sind, irgendwie als Spin-off von GameStar, sondern dass wir halt auch eher auf fokussiert sind auf Konsolen.
Aber ich muss auch dazu sagen, wenn wir PC-Themen behandeln würden, dann wäre das ein Podcast, wo ihr beide euch unterhalten würdet, weil ich persönlich habe wenig bis gar keine Berührungspunkte mit dem PC. Ich kann PC-Spiele, die ich gespielt habe, in einer Hand abzählen. Ich war immer schon konsolengebunden. Ich weiß nicht warum, aber mir gibt PC-Gaming wirklich gar nichts.
Das ist vollkommen okay. Ja, das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Man muss aber auch wirklich sagen, auf der einen Seite ist es natürlich so, gerade die Anforderungen und die Kompatibilität, ne, am PC sitzt du anders,
oh ja,
spielst
anders.
Ne, das ist alles ein bisschen anders. Aber der Punkt ist, es sind halt am PC, zumindest damals war es noch viel stärker der Unterschied, aber es sind auch andere Spiele gewesen. Mhm. Und ich habe wirklich, deswegen war ich auch am PC so verbunden, weil ich wirklich diese Ego-Shooter total abgefeiert habe und die waren am PC einfach natürlich ein bisschen stärker vertreten. Das kam ja erstmal mit Halo und so alles so rüber. Und Point-and-Click-Adventure und so westliche Rollenspiele. Die haben mir einfach total viel gegeben. Auf der Konsole war das mehr arcadiger dann in dem Sinne. Und jetzt bin ich gewechselt, aber mich zieht's immer mal wieder hin, weil es gibt ja auf der Konsole zum Beispiel, was war das letzte richtig geile West-RPG? Baldur's Gate 3, dumm, ja. Das war jetzt ein Eigentor. Aber ja, irgendwie so, es fehlt mir so manchmal und weiß, dann spiele ich schon den 10. Japano-Freaky Action Brawler.
Spiel.
So, und denke mir so, ach Mensch, so ein paar Orks wäre auch wieder ganz geil.
Spiel Turbo Overkill. Das habe ich ja voriges Jahr auch in meine Top 10 der besten Games gewählt. Und das habe ich auf dem PC gespielt, weil es aktuell noch nicht auf Konsole erschienen ist. Also, wenn du ein geiles Spiel haben willst.
Was hat dich auf die PC gebracht jetzt dann? Also, war das wirklich so, dass du gesagt hast, Turbo Overkill hat mich jetzt. Habe ich so Bock drauf, dass ich jetzt den PC anschmeiße?
Es war eine Kombination aus beidem. Ich habe das Spiel gesehen, als ich mich auf meine Prey-Retrospektive vorbereitet habe voriges Jahr. Das ist ja auch von 3D Realms und so weiter und so fort. Mhm. Und zeitgleich war ich auf der Gamescom und habe hier diesen Handheld-PC bekommen zum Testen, dieses Riesending. Und dann hatte ich diesen Handheld-PC und hatte kein einziges Spiel auf Steam, was ich damit spielen hätte können. Und dann habe ich gesagt, okay, dann kombiniere ich halt 1 und 1, kaufe mir Turbo Overkill auf Steam und spiele das auf dem Handheld-PC und das hat richtig Spaß gemacht.
Mhm. Cool.
Cool.
Ach ja. Was gibt es sonst noch Neues in der Welt des Gamings?
ich hätte tatsächlich was. Also wir können auf der einen Seite vielleicht noch drüber sprechen, dass Akira Toriyama verstorben ist. Das betrifft ja so ein bisschen zumindest das Gaming. Mhm. Und jetzt habe ich natürlich X geschlossen und habe das gerade mitgeschlossen, aber da gab es eine andere traurige Nachricht, denn einer der langlebigsten Tales of Character Designer ist auch gestorben jetzt.
Oh. Yes. Für welche Games war der verantwortlich, der Tales of Rhyme?
Das war eine Frau. Ich finde den Tweet gerade nicht mehr, aber die hat auf jeden Fall Tales of Destiny, Tales of Destiny 2, Tales of Berseria gemacht, Tales of Graces F, Tales of Hearts, also ziemlich viele. Und ja, okay. Also sie hat quasi die Tales of Reihe mit ihrem Character Design so ein bisschen getragen auch. Und da ist halt natürlich die Frage, wie wird die Ausrichtung dann in Zukunft sein? Das ist einmal das Spannende daran. Aber was mich so ein bisschen auf das Thema bringt, ist halt, wir müssen uns so langsam mit dem Gedanken anfreunden, dass viele, viele, viele Helden unserer Kindheit einfach in einem Alter sind, wo wir uns einfach dran gewöhnen müssen, dass dann so ein Akira Toriyama oder vielleicht ein Nobuo Uematsu oder Hironobu Sakaguchi irgendwann einfach nicht mehr da sind. Und das ist natürlich schon zum einen sehr tragisch, zum anderen bin ich mal so die Tage in mich gegangen, weil ich aktuell auch an der Akira Toriyama-Doku arbeite und habe mir dann gedacht, okay, wer sind denn für mich heutige neue Legenden von morgen? Und da habe ich ehrlich gesagt keine Namen finden können.
Nö, das hat man ja so ein bisschen, mittlerweile sind diese alleinigen Entscheidungsträgern in solchen Sachen ja irgendwie gefühlt auch raus. Das sind ja alles mehr irgendwie dann immer Redaktionen, Gruppen, Konglomerate, die irgendwas entscheiden, anstatt eine Person, ein Hideo Kojima, ein Will Wright oder so. Komponisten, okay, ne? Aber Musik sticht ja irgendwie auch nicht mehr so hervor. Das ist ja auch nur noch also Ambience und so. Richtig. Ne? Und dementsprechend wird es halt auch immer schwerer, so ein richtiger Star zu werden. Ist ja überall auch so, auch im Kino oder so. Da gibt's ja auch keine großen Filmstars mehr gefühlt, weißt du? Das läuft auch alles über Franchises und IPs oder so, ne? Wen gibt's denn noch? The Rock oder so? Ansonsten sag mir einen Schauspieler, der irgendwie jetzt nicht seit 10 Jahren dabei ist, den du kennst.
Ja, genau.
Ja, das stimmt schon. Ich muss aber auch gestehen, dass mir vor 20 Jahren, also die viele Entwickler, Developer, Director, die haben meine Kindheit geprägt, ohne dass ich das wusste, weil damals gab es ja die Gesichter ja irgendwo nicht. Sakaguchi habe ich jetzt als 11-Jähriger nicht gewusst, wer das ist.
Das stimmt.
Ist erst über viele, viele Jahre gekommen, als er dann schon gar nicht mehr für Square Enix oder für Squaresoft gearbeitet hat. Oder beispielsweise, keine Ahnung, fällt mir gerade gar nicht mehr ein, Hideo Kojima. Ich habe damals auch zu Metal Gear Solid Zeiten nicht mal gewusst, wer das ist. Es kam erst mal später. Es ist immer beeindruckend zu sehen, was für eine Wirkung diese Menschen auf mich hatten mit ihren Werken. Jetzt zum Beispiel, weil du findest, Sakaguchi ist ein gutes Beispiel. Was macht der denn jetzt eigentlich die letzten 10, 15, 20 Jahre, die Sachen, die hast du nicht gespielt oder die verlaufen, weil er halt einfach jetzt natürlich ganz andere, kleinere Brötchen backt. Er hat gar nicht mehr heutzutage so eine große Wirkung. Anders ein Miyamoto, das ist so einer, ich glaube, dass er noch viel Entscheidungsgewalt hat und einiges mitzubereden hat und er wird da schon noch was umkrempeln, damit es halt noch so bleibt, wie es ist. Aber
glaubst du, das ist heute immer noch so? Also jetzt mal so als Beispiel, Miyamoto kommt rein, sieht irgendwie das neue Spiel von Rare und sagt, geil, da machen wir ein Star Fox Game raus, wie das bei Star Fox
Adventure. Ja, ich glaube.
Meinst du, das ist heutzutage immer noch bei Nintendo so, dass Miyamoto da rumläuft und sagt, boah, nee, das ist jetzt nicht Pikmin 3, da machen wir jetzt das neue Yoshi draus.
Weiß nicht, frag mal Andi.
Du hast doch Kontakt. Ruf ihn mal bitte an.
Das ist eine sehr gute Frage, weil Nintendo halt einfach so ein Riesengeheimnis drum macht und früher schon gemacht hat und sowas hast du halt immer Jahre, wenn nicht Jahrzehnte später aus irgendwelchen Iwata Asks Interviews rausgehört. Deshalb, wenn das so ist, dann erfahren wir das wahrscheinlich in einem Jahrzehnt oder so, wenn wir rückblickend drüber sprechen, was mit dem neuen Prinzessin Peach Spiel ist und dass es ursprünglich eigentlich ein ganz anderes Spiel war oder so. Das ist schwierig gerade bei denen. Oder war schon immer schwierig?
Nintendo hat ja auch so viele IPs mittlerweile oder auch Projekte gleichzeitig am Laufen, muss man ja mal sagen. Die hauen ja fast jeden Monat ein First-Party-Game raus. Da kann doch Miyamoto nicht überall hinten rumlaufen und sagen und sich alles irgendwie angucken, dass der noch so der alles überschaut. Ich kann es mir gar nicht mehr vorstellen. Also andererseits wäre Nintendo auch die einzige Firma, wo ich mir das noch vorstellen könnte.
Ich stelle mir vor, wie der da so rumhockt und dann einfach die Projekte wie am Fließband so an ihm vorbeiziehen und der einfach so, ja, nein.
Die kommen alle zu ihm ins Büro und dann müssen sie vortragen, was läuft. Genau.
Ich kann mir schon vorstellen, dass er jetzt vielleicht nicht bei jedem Projekt da komplett involviert ist, aber bei so wichtigen, großen First-Party-Sachen, bei Mario und so, dass er da schon auf jeden Fall über die Schulter schaut. Ich glaube nicht mehr, dass er da programmiert oder so.
Nein,
ich glaube schon, dass der halt wirklich noch so sagt, ey, das ist, finde ich jetzt nicht so cool.
Hat er, weil er wirkt, war ja auch jetzt bei den Parks involviert und bei den Filmen, dass der eher so eine Außen-, also eher so eine Publicity-Rolle mittlerweile eingenommen hat und neue Wege sucht. Ich weiß nicht, ob der noch so viel Entscheidung trifft jetzt bei Mario spielen oder so.
Also ich
so.
Erinnere mich noch, dass er in einem Interview zu Star Fox auf der Wii U gesagt hat, weil es ging halt darum, warum kam jetzt Star Fox so spät, und dann hat er gesagt, ja, ich mache halt oder ich bringe meine alten Marken nur dann wieder, wenn es für wenn es sich für was Neues lohnt, also wenn es nicht einfach nur eine Fortsetzung ist, sondern wenn es halt mit einer neuen Peripherie oder mit einer neuen weiß nicht, irgendwas mit neuem von der Konsole halt irgendwie frisch anfühlt, dann macht er das. Also wenn er das schon so sagt, dann glaube ich schon, dass er auch dann entschieden hat, okay, wir machen einen Star Fox mit dem Wii U Gamepad.
Ja, aber das darfst du nicht vergessen, das ist auch schon wieder 2016, 14?
Ja, stimmt auch.
Ja, fast 15, 10 Jahre her.
In die Hose gegangen.
Ja, und Miyamoto ist ja nun auch 70 plus, ne?
Ja, also, ja, genau.
Ich weiß nicht, ob der noch so involviert ist, also...
Ich frage mich eher, was ist mit Kojima? Ist er da?
Der ist überall noch, der macht da noch alles. Und
ja, meinst du, dass der wirklich... Nein, das will ich nicht, da möchte ich, dass du das Icon da unten hinsetzt. Ja,
also nein, ich pass auf, der wird sicherlich keine Programmierungssachen machen, aber der schreibt noch das Skript und der sitzt auch bei den Motion Capture Aufnahmen als quasi Filmregisseur da und weist alles an. Darauf hat er nämlich Bock.
Also gameplaymäßig ist es...
Gameplaymäßig nickt er das sicherlich ab, aber ich glaube, da hat er jetzt, also da lässt er sich sicherlich auch beraten. Aber ich glaube, der hat schon seine Vision, was er haben will und wie er haben will. Ich war ja letztens so erstaunt, wo du dieses eine Ding getwittert hast von diesen Postboten aus Japan, die halt original aussehen wie die Leute aus Death Stranding. Das ist ja irgendwie so was Altes, Traditionelles aus Japan, was es wirklich gibt, ne? Dieses Huckepack-Rennen wie aus Death Stranding. Verrückt.
Ja, verrückt. Stimmt. Das finde ich auch immer faszinierend. Die Geschichte von Pikmin kennen wir alle, wie Miyamoto im Garten sitzt und dann sich denkt, hey, das ist ein cooles Spiel. Und so, das sind Visionäre, weißt du, die denken sich, das ist geil und dann möchte ich das umsetzen. Ja. Genau so und hier und da. Das ist schon irgendwie, sowas hast du irgendwie nicht mehr so.
Und Kojima sah da seinen DHL-Boten, der kam mit 30 Paketen. Und ab geht's.
Geile Idee. Schon hat er eine krasse Sci-Fi-Story im Kopf. Ja, aber ich glaube, so viele Namen, jetzt, ich finde schon, dass man immer wieder jetzt mehr Namen hört in der heutigen Zeit, aber wie Ansel schon gesagt hat, vieles verschwimmt immer in so großen Teams. So, ich finde es immer noch faszinierend, wenn du jetzt zum Beispiel das Team Silent nimmst, die es Silent Hill gemacht haben, da musst du schon ein bisschen mehr nachforschen, wer war das eigentlich? So, ich kann dir jetzt zum Beispiel wenn ich den Namen jetzt höre, weiß ich sofort, aber aus dem Stegreif kann ich dir gar nicht mehr sagen, wer das gewesen ist. Es war auch schon damals so, dass es auch nur so Teams sind. Das ist auch eine interessante Geschichte, weil die wurden ja wirklich einfach nur, die hatten ja gar kein Vertrauen bekommen innerhalb von Konami und haben einfach nur ihr Kram gemacht und dann kam Silent Hill raus.
Ja, das ist aber irgendwie doch das Geile, dass so ein kleines Nebenbei-Team trotzdem ein AAA-Spiel produzieren kann zu der Zeit, weißt du? Ja, heute einfach gar nicht mehr geht, ne, sozusagen. Das ist schade so ein bisschen, aber es ist ja auch gerade so eine Diskussion, dass Spiele wieder kleiner werden müssen, dass AAA-Game nicht mehr haltbar ist und aus allen Rudern rennt und dass wir da eventuell hoffentlich da so ein kleines Umdenken stattfindet, weil weg von Live-Service-Games, weg von diesen 200 plus Millionen AAA-Blockbustern hin zu kleineren Happen, so wie das Nintendo halt auch macht, ne? Die ihre Franchise bedienen, aber in einem kleineren Umfeld, in kleinerem Maße. Und was ich eigentlich total cool finde, ne? Warum nicht alle drei Jahre ein kleines Uncharted, was 7 Stunden geht, anstatt ein aufgeblähtes Mammutwerk, was irgendwie 30 Stunden geht, ne? Alle 5 Jahre. Ne? Das
fand auch schön, dass Sean Layden, Sony-CEO, auch immer sehr, sehr schön jetzt, ich weiß nicht, wieso er jetzt in letzter Zeit so oft auf der Bildfläche erscheint, aber der haut's raus. Also da hatte ich letztens was getwittert, wo er gesagt hat, ey, wir müssen auch, weißt du, früher war es so, wir haben Spiele gemacht für Jugendliche, die kein Geld hatten, aber viel Zeit. Jetzt müssen wir umdenken, jetzt haben wir einfach auch also für Singleplayer-Spieler natürlich. Ja. Wir haben jetzt Leute, die haben viel Geld, aber wenig Zeit, deswegen sollten wir aufhören, Spiele zu machen, die so ewig lang sind, weil die Leute können das gar nicht zocken in ihrer Zeit. Das fand ich einfach richtig gut und richtig passend.
Es ist ja auch einfach so, ne? Es ist ja auch einfach so.
Da muss ich auch einmal ansprechen, also das, wo wir es gerade haben, das hatte ich eh vor, das habe ich gar nicht vergessen, dass ich das heute machen wollte. Ich muss sagen, ich habe jetzt Final Fantasy VII Rebirth durchgespielt.
Ah, wow, okay.
Können wir auch nochmal ein bisschen drüber sprechen, wenn ihr Bock habt nochmal, aber weiß ich es gar nicht. Aber ich habe auch gemerkt, so boah, ich glaube, ich bin momentan so richtig, richtig AAA müde geworden. Also jetzt ist es so der Punkt angelangt, das hatte ich eigentlich auch noch nicht so oft und auch nicht so ausgeprägt, dass ich echt gemerkt habe, so ich kann es einfach nicht mehr. Diese Open-World-Spiele, diese riesen Spielzeiten, dieses auch oftmals so faule Game-Design, so ist alles gleich. Ich bin jetzt aktuell so müde vom AAA-Markt und merke, dass es mich immer mehr jetzt auch, also gerade so aktiv auf Retro-Spiele hinzieht. Es ist schon, kommt nicht von ungefähr, dass ich darauf so auch so Bock habe, nach dem Retro-Monat vor allen Dingen und so, ne? So, ich bin momentan so richtig Gaming-müde und habe auch keinen Bock, wenn ich sehe, ah, guck mal, Unicorn, wie heißt das nochmal?
Overlord
oder Dragon's Dogma 2 sind auch wieder so riesen Dinger.
Yes.
Boah, ich kann's nicht mehr sehen. Also ich bin wirklich aktuell so fucking müde von dem Kram. Ich hoffe, dass das irgendwann wieder zurückgeht.
Das ist ja auch der Grund, warum ich schon seit Jahren einfach sage, ich liebe die 6. Konsolengeneration, weil da hattest du so Spiele, die groß waren, so ein Final Fantasy 10 und 12 und so, aber du hattest halt mindestens genauso viele Spiele, die 15 Stunden lang waren und von der Qualität eben genauso hochwertig produziert waren. Diese Konsolengeneration ist eigentlich für unser eins, für unseren Jahrgang wahrscheinlich so die ausgewogenste und deshalb bin ich da so gerne unterwegs drin. Kann ich nur
sagen. Ja, ich habe letzte Woche erst wieder ein paar Games aus der Generation gezockt.
Fragen zu Final Fantasy VII. Wie weit ist es noch bis zum Ende, wenn man im Golden Saucer ist? Ich bin jetzt Kapitel 8 und
das ist die Hälfte.
Ich
hast noch viel vor dir.
So ein bisschen der Story wegen aktuell, aber viel drumherum mache ich nicht mehr. Das ist irgendwie nicht mehr so geil.
Soll ich mal verraten, wie es bei mir gerade läuft? Ich kann es nicht zocken.
Warum? Ja,
wieso?
PS5 ich bin kaputt. In so einem Bereich, es bricht, nee, die PS5 ist nicht kaputt, das Spiel ist kaputt.
Ach krass.
Das Spiel stürzt bei mir immer ab.
Hä? Okay.
Ja, ich habe keine Ahnung, es stürzt in jeder Zwischensequenz stört das Spiel ab. Ich habe mittlerweile schon alles unternommen und es ist auch nur in dem Spiel, jedes andere Spiel funktioniert, aber Final Fantasy VII Rebirth stürzt immer ab in der Open World in Kapitel 2. Ich bin mit Square Enix im Support, schreibe ich gerade. Ich habe alles gemacht, von Festplatte neu aufgesetzt bis die refragmentiert, oder wie was macht, im Bootmenü. Spiel mehrmals neu installiert. Ich habe den Save Game neu angefangen. Ich habe alles gemacht, was die gemacht haben. Ich habe die PS5 gereinigt. Nichts geht. Also ich warte jetzt auf einen Patch, dass es irgendwie nochmal funktioniert. Ansonsten, ich habe irgendwo im Internet gelesen, dass die allererste PS5-Iteration wohl Probleme hat mit dem Spiel. Ich bin nicht der Einzige auf jeden Fall. Und ich habe ja eine Launch Day PS5.
Ja, ich auch eigentlich.
Keine Ahnung. Also, die wollten das ja auch schon patchen seit einer Woche oder so. Es ist noch nichts gekommen, deswegen kann ich nicht weiterzocken. Und ich habe mich meinen Videoprojekten gewidmet und andere Sachen gezockt.
Krass.
Ja, aber was ich wollte mal Janses Meinung hören noch zu dem Thema.
Ja, da müssen wir noch
ein paar Wochen Müdigkeit.
Also Triple A Müdigkeit, ja, das ist, also wie gesagt, ich bin da ja bei euch, ne? Also die Spiele werden komischerweise, ja, man hat das Gefühl, es gibt diesen Live-Service-Bereich, der ja eigentlich dafür raufgerichtet ist, Spieler lang bei der Stange zu halten. Aber gleichzeitig baut man das gleiche Gerüst auf Singleplayer-Games, Spiele auf, wo doch das eigentlich diese kleineren Snacks eher sein sollten für die ältere Generation. Und dann kommst du halt irgendwann nicht mehr mit. Und jedes Mal, wie gesagt, was hab ich letztes Jahr für Brocken gespielt? Nur um irgendwie die Speerspitze der Spiele mit abzugreifen. Ne? Von Baldur's Gate über Zelda bis hin zu Final Fantasy 16. 3 Games, die ich unbedingt zocken wollte. Und es waren sicherlich 300 Stunden, die ich damit verbracht habe. Ne? Krass, da hätte ich in der Generation 6, hätte ich da 30 Spiele zocken können.
Richtig. Ne? Und du hättest genauso viel Spaß gehabt, wenn nicht mehr.
Ja, genau. Und das ist auch wirklich... Ich meine, man hat das Gefühl, JRPGs und so sind auch total im Kommen irgendwie, ne? In den letzten Jahren wieder so ein bisschen sind ja wieder modern, dank Persona, dank halt auch wieder den Final Fantasy Output der letzten Jahre oder Yakuza und so. Ja. Aber das ist halt auch alles total lang. Dann spiele ich doch lieber so ein Grand Blue Fantasy Relink 16 Stunden knackig schmackig durch. Das hat mir gefallen. Oder wollen wir über das reden, was wir gezockt haben?
Was mir halt so ein bisschen fehlt, vielleicht abschließend, mir fehlen einfach in dieser Generation diese 7 bis 10 Stunden Singleplayer-Spiele wie PsyOps oder wie Second Sight oder das Ding oder was es damals alles auf der Xbox, auf der PS2 oder auf dem GameCube gab. Onimusha, Beautiful Joe, so Geschichten, die du einfach mal in 5 bis 10 Stunden spielen kannst, die dich einfach gut unterhalten, ohne Pacing-Probleme, ohne Dutzende Collectibles, die dich dann irgendwie noch 10 Stunden aufhalten. Das sind so Spiele, die ich mir wie gute Filme auch immer mal wieder angucken könnte, weil ich halt genau weiß, okay, das kannst du nochmal spielen, da fandest du den Held cool oder die Story gut und das Spiel hält dich nicht auf. Wenn ich jetzt aber so ein Spiel habe, was 30, 40 Stunden geht, wo ich genau weiß, die ersten 10 Stunden sind ermüdend, egal wie geil ich den Charakter finde, ich würde es nie wieder anrühren.
Ja, das habe ich ja vor vielen Wochen mal ein Video gemacht, so Story-Spiele sind zu lang, weil mein größtes Problem ist diese Replayability, so diese Möglichkeit einfach mal reinzusteigen und zu zocken.
Die ist heute gar nicht mehr gegeben.
Bei heutigen Spielen, es geht gar nicht mehr. Selbst bei den God of War Ragnarök musst du erstmal die erste Stunde ein bisschen Story erleben, 2, 3 Momente, wo du einfach nur ein bisschen mit dem Charakter gehst. Natürlich ist das atmosphärisch und total geil inszeniert, aber für diesen kurzen Snack, geht das gar nicht mehr. Und ich habe jetzt vor kurzem Dantes Inferno ja gespielt und da ist mir auch aufgefallen, so selbst in der letzten Konsolengeneration gab es Spiele, die waren eben nur 8 Stunden lang und haben einfach nur, die haben nicht so einen übermäßigen Überbau an Tutorials die reingeklatscht. Ey, Final Fantasy VII Rebirth hat bis zum Schluss bis zum Schluss Tutorials, weil es, gut, man muss dazu sagen, kommen immer neue Sachen dazu, ne? Immer neue Minigames, nochmal eine kleine Gameplay-Sache, die du sonst nicht hattest, aber das ist irgendwie auch anstrengend.
Aber das war schon immer so, Tutorials. Ich habe letzte Woche ein PlayStation 2 Spiel gespielt und da habe ich original 13 Minuten lang wurden mir Tutorials aufgelegt und zwar am Anfang des Spiels, bevor überhaupt irgendwas losging. Es gab keine Überspringmöglichkeit und wirklich im kleinsten Detail wurde mir alles aufgezwungen. Da musste ich auch ein bisschen so, oh Gott,
ja, das stimmt schon.
Versuchen das Spiel heutzutage zu implementieren, dass es nicht ganz so dumm wirkt. Ne, und das war wirklich stimmt.
Das stimmt. Also ich finde zum Beispiel geil, also nicht geil, sondern umgekehrt. Ich fand zum Beispiel total nervig, dass jedem Shooter hast du erstmal als Military-Typ am Anfang in so einer Übungsbase.
Ja.
Schau mal nach unten.
Ja, genau.
Es ist ganz, ganz schlimm. Das machen sie jetzt besser, aber auf der anderen Seite gibt es zum Beispiel dann immer so kleine Tutorial-Missionen, wo einfach nur ein kleines Minispiel zwanghaft in die Story eingebunden wird, damit du sie einmal gemacht hast und danach nie wieder, weißt du?
Ja.
Ach, nee, das ist alles.
Aber diese Tutorials, die kommen ja auch erst seit der 6. Konsolengeneration so immer mehr und immer mehr in den Vordergrund. Früher, also ich rede jetzt von 16, 32, 64-Bit, da hattest du ja keine Tutorials. Da hattest du die Erklärungen in der Anleitung stehen, die dazu kamen. Und dann versuch's mal. Hast du mal, ohne in das Manual zu gucken, mal Turok versucht zu zocken, damals auf dem N64, da wird dir ja gar nichts erklärt. Du startest das Spiel, bist in der First-Person-Ansicht und los. Super Mario 64 das Gleiche. Die Steuerung musstest du nachlesen. Ne? Mhm. Also es gab damals viele Spiele, die eben das nicht hatten. Das kam so mit und mit der Xbox, GameCube, PS2-Ära und dann wurde es halt immer schlimmer, weil auch die Anleitungen immer dünner waren. Dann waren es Faltblättchen und jetzt gibt's die ja gar nicht mehr. Also musst du die Informationen ja alle irgendwo hinpacken und deshalb packst du die in Tutorials rein.
Ja, es ist ja aber auch gar nicht mehr so, dass du jetzt ein Spiel aus der heutigen Zeit anmachst. Also jetzt nehmen wir mal so ein komplexes JRPG mal raus. Du nimmst jetzt einfach irgendeinen Action-Adventure. Da brauchst du gar nichts mehr zeigen, weil jedes Action-Adventure sich irgendwie gleich spielt.
Und trotzdem gibt's da Tutorials drin.
Ja, das stimmt. Das ist so dummes klingt, aber das stimmt. Ah, ich bin einfach also zurzeit richtig krass. Gut, kann natürlich wieder umgekehrt sein in 2 Wochen, 4 Wochen, aber momentan, boah.
Passend zu dem Spiel, was ich gespielt habe, ne? Erstmal diese fast Viertelstunde Tutorial-Mission, dann fängst du halt an zu spielen und dann bin ich innerhalb der ersten 10 Minuten gestorben, ja, ist kein Autosave, kein nix, dann kannst du nochmal ganz von vorne anfangen und dir komplett das ganze Tutorial nochmal geben. Das ist halt auch ein bisschen nervig.
Was habt ihr denn zurzeit gezockt in letzter Zeit?
Weil du es gerade schon ansprechen wolltest.
Ja, also ich habe ja für, das Video ist ja schon draußen, deswegen kann ich es erzählen. Ich habe bekloppte PlayStation 2 Spiele gespielt. Darum geht mein Videothema. Und ich habe Finny the Fish and the Seven Fort Waters durchgespielt für die PS2. Okay. Da spielt man einen Fisch. Okay. Und muss 7 Statuen finden. Das ist eigentlich ein ganz witziges Spiel. Also ist nicht schlecht. Und hat so 2-3 Stunden gedauert. Und man ist, weil man erlebt, so wie Stray halt, man erlebt halt ein Spiel aus der Perspektive eines Fisches. Du springst wirklich so teilweise Bäche hoch wie so ein Lachs und musst essen und dementsprechend frisst du zuerst kleinere Fische. Und wenn du größer, wenn du genug davon gefressen hast, dann wächst du teilweise. Oder wenn du Items findest, wächst dein Magen, dann kannst du später größere Fische essen. Oder musst du vor größeren Fischen am Anfang auch dich in Acht nehmen. Und es ist wie so ein Action-Adventure, wie ein Zelda. Ne, du musst dir quasi, du musst meistens irgendwelche Items finden, Figuren helfen unter Wasser, wie ein Biber oder irgendwelchen anderen Fischen, ein Vogel, und erlebst da einfach Abenteuer. Ein niedliches, kleines, 2-3-stündiges Abenteuer. Und
ja. Ich sehe das gerade, das sieht richtig gut aus.
Ja, das ist
von der Zunge. Nie was von gehört.
Nee, ne, aber es ist natürlich eine total bekloppte Idee, die es heutzutage niemals so geben würde. Und,
außer ja, bei Maneater vielleicht.
Ja, genau. Ja, so ungefähr. Das habe ich zum Beispiel gespielt. Ich habe Demolition Girl gespielt. Oh, kennt man vielleicht auch von der PlayStation 2. Klassiker. Das ist die Szene, die du mir eingespielt hast, ist aus dem Spiel. Also, wo du mir den Part für gedreht hast. Das ist auch für Demolition Girl. Man spielt gar nicht das Demolition Girl, aber es ist eine Frau, die wird von einer Qualle Alien getroffen und wächst auf 50 Meter Größe an und geht einfach mal demolieren in Japan. Und du spielst.
Zufälligerweise auch halbnackt, ne?
Halbnackt im Bikini. Und du spielst dann als Flugzeugpilot, als Hubschrauberpilot oder als Panzerfahrer, versuchst du sie aufzuhalten. Dafür misst du denn ihre Brüste aus. versuchst sie zu betäuben, kämpfst gegen Aliens und all so eine Scheiße. Es war unfassbar kacke.
Ich sag ja doch, das ist die geilste Konsolengeneration, die sechste.
Ja. Dann habe ich noch gespielt Sky Surfer. Ein Spiel, war das von Natsume? Nee, das ist von den Entwicklern von Legend, falls du noch jemand kennt. Mhm. Dieser kleine Brawler. Deswegen habe ich das auch so ein bisschen gekannt, kannte ich das. Es ist ein Fallschirmsprungspiel, Fun-Sport-Game. Du springst aus dem Flugzeug und machst Fallschirm-Base-Jump-Moves. Nur halt in richtig kacke, Timing-basiert. Also richtig scheiße. Also das ist total dumm. Du springst einfach und musst mit dem linken Stick deine Balance halten, was unfassbar schwierig ist. Es geht fast gar nicht. Und rechts musst du dann irgendwelche Moves eingeben. So Quadrat, Dreieck, X-Dings. Und dann macht er irgendwie einen Move und dann musst du noch dich irgendwie drehen. Und dann ist der Sprung auch schon vorbei. Das ist total kacke. Der Content dieses Spiels umfasst irgendwie so 10 Minuten. Es sieht kacke aus, es hat überhaupt keinen Flow, es ist nahezu unspielbar ab Spielstufe mittel und schwer, weil man einfach die Balance nicht halten kann, weil man nicht weiß, was das Spiel von einem will. Unfassbare Kacke, das habe ich gespielt. Und ich habe gespielt Gen Kobe 2, beziehungsweise The Cameraman 2, beziehungsweise Polaroid Pete, sollte es ursprünglich bei uns heißen, ist nie erschienen, ist ein quasi Pokémon Snap-Klon von Irem für die PlayStation 2, nur in Japan, wo du mit als Paparazzi quasi durch so eine Cartoon-Welt gehst und überall im Hintergrund passiert was und du musst Bilder schießen.
Das ist eigentlich ziemlich cool. Ich kenne den
ersten Teil vom
PC Engine.
Die ersten Teil gibt's auch auf der PS1. Und das ist super witziges Spiel. Und du musst dann halt ein bisschen springen. Du musst quasi Sachen, die dir entgegenkommen, ausweichen. Also sie abfotografieren oder rüberspringen. Und dadurch, indem du Sachen fotografierst, erhältst du neue Aufnahme, wie es Filme. Und das heißt, du kannst auch nicht die ganze Zeit Filme spammen, dann ist es Game Over. Du musst halt gezielt im Hintergrund oder auf Sachen achten und dann teilweise ist dann irgendwie einer am Fenster und wenn der winkt, genau dann musst du ihn halt fotografieren. Ne? Und das ist halt total absolut japanisch. Da hast du dann irgendwann nachher Godzilla im Hintergrund rumlaufen. Du gehst durch eine Sauna und spannerst dann den Frauen durch die Türen halt so eine Scheiße. Und dann sind da, ne, siehst du da Pipi-Männer von, ne, die... Es ist so japanisch dumm.
Ist das dann immer noch im zweiten Teil so 2D auf einer Ebene, wo du dich von links nach rechts
bewegst? Ja, es ist schon sagt, du kannst, es ist 2,5D, würde ich mal sagen. Okay. Es ist so, wie heißt das Scrolling, dieses Parallax-Scrolling 2,5D, ja. Du kannst auf mehreren Ebenen, wie gesagt, wenn du durch die Sauna gehst, kannst du halt hochspringen und dann siehst du im hinteren Teil den Frauenbereich der Sauna und so und kannst dann mal da kurz reinklipsen und so. Es ist richtig japanisch, aber spaßig und cool, weil es halt auch, wie gesagt, nicht einfach ist. Die haben sich da wirklich Mechaniken überlegt und du musst dann halt gezielt Fotografien machen, um weiterzukommen und gewisse Punkte zu erreichen und so. Cooles Spiel, kann man nur empfehlen. Und als letztes habe ich noch gespielt, ein fünftes war es noch, Mr. Mosquito. Klassiker. Ah,
kann ich.
Man ist eine Mücke und muss Blut saugen. Auch hier, man denkt, was soll der Scheiß, aber es hat doch dramatisch viel mehr Gameplay-Elemente, als man eigentlich vermuten mag. Von, keine Ahnung, irgendwie dem Ausweichen von irgendwelchen Giftwolken bis hin zum Manipulieren der Umwelt, um die Leute erstmal dazu zu bringen, dass sie die Stellen freigeben, wo man andocken will und so. Absurd.
Cool, coole Idee
und,
auch.
Ja, man kann unter minderjährigen Teenagern am Busen saugen. Yay!
Vielleicht sollten wir das auch.
Ja, vielleicht sollten wir das rausschneiden.
Ich habe hier schon wieder vergessen.
Ja, es ist absurd. Ja, die Spiele wollte ich in einem grandiosen Video besprechen.
Ja, wie sollte ich das noch toppen? Ich habe jetzt eigentlich nur Final Fantasy gespielt und werde aber mich jetzt da gar nicht so krass äußern. Haben wir letzte Woche schon gemacht, oder?
Dann vielleicht irgendwann mal in einem Special-Spoiler-Podcast oder so.
Genau.
Ja, ist bei mir aber nicht viel anders. Ich habe auch Final Fantasy gespielt in der Freizeit und habe aber vorgestern mal kurz in Contra Galaga Mission oder so heißt es ja reingeschaut.
Yes.
Habe es mir für die Switch heruntergeladen, ausnahmsweise. Ich glaube, das kommt auch als Retail, ne? Über Limited Run. Aber,
Nee, das gibt ganz normal im Einzelhandel.
Kannst echt du jetzt?
Jetzt
bei ehrlich?
Amazon gibt's das.
Ja,
bei Amazon
gibt's das. Und ich habe das, ich hab das im E-Shop geladen. Ich tapp, weil ich gedacht habe, als Retail kommt das nur über Limited Run. Danke.
No.
Toll. jedenfalls habe ich das mal angespielt. Es ist ganz nett, muss ich sagen. Ich bin noch nicht so weit. Im dritten Akt bin ich jetzt im Story-Modus. Ja, es ist von WayForward, muss man dazu sagen. Die können ja 2D-Spiele. Es spielt sich schon wie ein klassisches Contra. Ich finde nur, es sieht halt aus wie so ein richtig klassisches Mobile-Spiel. Es gab voriges Jahr oder vor 2 Jahren so ein Mobile-exklusives Contra. Das gab es auf Android-Geräten und auf iOS. Das habe ich sogar damals mal eine Weile gespielt. Und genau so sieht der neue Teil auch aus. Also so, es ist zwar 3D, aber auf einer 2D-Ebene und es schreit halt optisch einfach nach Mobile-Game. Das ist ein bisschen schade. Ich hatte mir lieber dann so einen 2D-Pixel-Look gewünscht. Ich glaube, der hätte da ein bisschen mehr gepasst. Ja. Wie bei Contra 4, was ja auch von WayForward kam für den DS damals. Aber es ist okay. Das Spiel ist halt klassisches Contra. Das System ist das gleiche mit den Symbolen, die du aufnimmst, um deine Schüsse zu ändern und so. Es ist okay.
Und es ist ja auch budgetiert, ne? Es kostet nur,
genau,
in Anführungsstrichen 40 Euro. Richtig. Ist vielleicht für viele auch schon wieder zu viel für ein 2D-Spiel, aber es kostet
ja. Ja, und dann gibt es mich, der sich das wahrscheinlich jetzt doch noch Retail kaufen wird. Oh Mann,
natürlich. Ey. Ich habe dir den Link schon in den Discord geschickt.
Toll, danke. Und dann vielleicht was ganz Interessantes. Spielt auch so ein bisschen auf den Retro-Monat von Matthias ein. Du hast ja damals ein Gameboy-Spiel gespielt oder 2, ne? Und das hast du damals auf dem Nintendo Game Boy Color, glaube ich, gemacht, ne?
Ja.
Dschungelbuch war das, genau. Und ich habe mir nämlich jetzt bei Funny Playing einen FPGA Game Boy Color gekauft. Das ist ziemlich cool. Es ist so ähnlich wie der Analog Pocket. Sprich, es ist ein Hardware-Nachbau des originalen Game Boy Color. Kommt als Selbstbausatz. Das heißt, du bestellst dir die Knöpfe einzeln und die Membran einzeln und das Mainboard einzeln und den Bildschirm einzeln und das Gehäuse einzeln. Und dann kommt es zu dir nach Hause und dann musst du das quasi zusammenbauen. Aber du musst nicht löten oder so. Du steckst die Teile nur ineinander und dann kriegst du einen FPGA Game Boy Color mit einem größeren IPS-Bildschirm. Richtig knackig scharf. Das Gerät kann jedes Game Boy und Game Boy Color Spiel spielen und hat noch ein In-Game-Menü. Du kannst haufenweise Zeug einstellen und der Knaller ist, das ganze Set kostet inklusive Versand 77 Euro.
Hä?
Mega geil. Absoluter Schnapper.
Das mal schicken, den Link.
Ich habe das jetzt gemacht und das Ding ist so geil. Ich habe jetzt damit die Tage mal Donkey Kong Land 2 gespielt und das eine oder andere Game Boy Color Spiel und das funktioniert 1A, sieht mega aus und kann ich jedem nur empfehlen. Ich werde auf meinem Zweitkanal dann noch ein Video zu machen, wie ich das Ding zusammengebaut habe. Das hat keine 10 Minuten gedauert, dann war das Ding fertig und macht Spaß damit.
Du sagst, das ist ein Original-Hardware-Nachbau des GBA.
Also oder? Es ist keine Nintendo-Hardware da drin. Das heißt, nee, das Mainboard ist quasi neu. Es sind alles neue Teile.
Ja,
und der Chip, der da drauf ist, das ist halt ein FPGA und der emuliert oder simuliert Original-Gameboy-Hardware.
Ja, habe ich schon. Ich wollte nur mal wissen, wie ist denn das eigentlich rechtlich? Dürfen die einfach sowas? Ich weiß nicht. Ich meine, überhaupt nicht aus.
Analog sagst, macht das ja auch, noch, ne?
Hardware-Nachbau. Darf man das? Ist das also, kein Patent von Nintendo oder so? Auch wenn es das nur simuliert?
Ich weiß es so? Nicht. So
tief oder könnte Nintendo sagen, ey Leute, jetzt ist mal gut. Aber wahrscheinlich sagen sie, weil sie es sowieso nicht mehr produzieren, ist okay, ne? Aber Nintendo ist ja auch dafür bekannt, gerne mal so raufzuhacken und zu sagen, sorry Leute,
was man Palworld ja jetzt
ist an jetzt den vorbei.
Sorry Yuzu. Ja, und die Emulatoren, ne, die alle hier gerade yes. down genommen werden, das muss man ja auch sagen. Aber das kann ich echt empfehlen. Ich hoffe, die machen das Ganze jetzt demnächst auch mit so einem GBA, das wäre auch cool. Aber es ist quasi genau das gleiche wie ein Analog Pocket. Der kann natürlich mehr, da kann er noch GBA-Spiele und PC-Engine-Spiele mit Adapter und so weiter spielen. Aber hey, wenn du keine 500 Euro für ein Analog Pocket hast und dir erst nur um den um Game Boy und Game Boy Color geht, hey, dann nimm die 77 Euro in die Hand und hol dir so ein Ding. Es ist echt cool.
Ja.
Ja, und dann war es das, glaube ich, auch schon, was ich so gespielt habe.
Also habe ich gewonnen.
Ja, apropos gewonnen. Leute, ich habe doch was vorbereitet. Kunibert's Time. Wir brauchen einen Jingle, ja. Matthias.
Jingle kommt jetzt.
Ihr Schweine, mit fucking
so, also, diesmal bin ich dran. Sollen wir das nochmal erklären für alle,
die. Erklär noch einmal okay, kurz. Also, einmal noch kurz.
Ich nenne euch jetzt gleich fünf Spiele, die das Wörtchen War drin haben im Titel.
Oh.
Und ihr müsst die dann in eine gemeinsame Top-5-Liste einbauen. Der Knackpunkt an dem Ganzen ist, ihr dürft euch dann nicht mehr anders entscheiden. Das heißt also, ihr habt ein Spiel, das platziert ihr auf dem dritten Platz, dann bleibt es auf dem dritten Platz.
Ja.
Okay. Okay, bereit?
Oh, das ist schwer. Da könnten, warte, geh es auf War 1 bis 5.
Also ich habe mich natürlich auf ein Spiel per Franchise beschränkt, um es interessant zu machen. Ne?
Und oh, jetzt hast du
okay. Wir fangen an mit Gears of War.
Den ersten?
Den ersten.
Sugar das Game, ne?
Boah, das ist schon eigentlich schon ein Brett,
finde ich. Eigentlich schon auf die 2.
Es muss schon auf die 2, hätte ich auch gesagt. Fand ich richtig, richtig
geil. Wir lassen uns noch ein bisschen Platz für oben, aber ich glaube, so egal was kommt, kann man schwer was falsch mitmachen mit Gears of War.
Auch so eine Spielereihe, die ich sehr vermisse.
Ich auch, ich freue mich schon mega auf Teil 6.
Also 2, ja?
Auf 2, wir packen es
auf 2.
God of War 2018.
Oh, der ist schon richtig gut, ey.
Ja, das ist schon auch besser als Gears of War,
oder? Ja, es ist schon ein All-Time-Classic, ne?
Würde ich auch sagen.
Machen wir ihn auf die
Obwohl 1? Ich auch die alten Teile vermisse, aber
ja, ich
der muss auf die 1, ja.
Ich hätte auch den alten ersten God of War oder so hier auf die 1. Machen wir auf die 1. Wir fangen ihn auf die 1.
Seid ihr sicher?
Alter, das ist schon eigentlich schon
krass. Warte, jetzt hör auf!
Nicht
auf so eine Kommentare.
Was soll denn noch besser sein als God of War 2018?
Also auf die 1,
ja. Jetzt nicht.
Ja.
Also ich würde schon sagen.
Warframe.
Oh, ja, das da, ist...
5. Ist das dieser Shooter von Crytek? Nee.
Nee, das ist... Ach so, warte mal. Ja, nee, warte mal. Warframe?
Ist das dieser Online-Shooter, dieser Multiplayer-Shooter,
ist das
oder?
Ist das der Third-Person-Shooter?
Ist der Third-Person-Shooter,
genau. Mit diesen Ninja-Necks. Ja. Wie Roboter, ne? Ja, habe ich einmal kurz gespielt. Also es wäre jetzt...
War jetzt aber 5. Unschlecht, ne?
Muss nee, es ist auch eine riesige Fanbase. Aber wir selbst... Correct. Ich habe es nicht gespielt groß. Ich kann da wenig zu sagen. Deswegen kann ich es nicht so richtig beurteilen. Und daher ja, würde ich's,
ich weiß nicht.
Also oder willst du was für ganz unten noch Platz lassen? Weiß, willst du es auf die 4 packen?
Ich hatte, ich kenne Andi, der kommt jetzt gleich mit irgendeinem.
Ja, okay, dann lass es auf die 4 packen. So. Lass es auf die 4 packen.
Machen wir es auf die 4?
Okay. Oh, ist aber mutig.
Ja, schon mutig.
Also, God of War auf der 1, Gears of War auf der 2 und Warframe auf der 4.
4,
ja.
Call of Duty World at War.
Oh, der ist gut. Den mag ich. Den mochte ich.
World at War, das ist der 5. Ne? Also nach Modern Warfare 1.
Yes. Ne? Ja, ja, noch, da sind sie nochmal zurück in den Zweiten Weltkrieg gegangen.
Ja, der war gut.
Der war gut.
Der war gut.
Der war gut. Den mochte ich auch. Würde ich jetzt 3?
Auf die 3,
ja. Auf die 3 packen, ne? Jetzt hat uns aber auch Andi bei den Eiern.
Also, okay, also Platz 5 ist noch frei.
Ja.
Und damit ist Platz 5 World of Warcraft.
Aua, das tut ja voll weh.
Es wäre eher meine Eins.
Es war auch schwer, das muss ich zugeben.
Oh. Ah, die Eins, ich weiß, ja, das wäre schon was ganz Besonderes.
Na, beide, also Eins oder Zwei. Oh.
Ja, definitiv. Ich glaube, das wäre auch meine Eins. Ich sag's, wie es ist. Ja,
das hast du, okay, Andi, du hast es gekriegt.
Das war ja wirklich. Das ist eine Zeit, obwohl die auch wirklich mega Abfuck war, aber die vermisse ich.
Ja,
die vermisse ich. Das war die geilste Zeit.
Die Suchtzeit, ich glaube, 200, ey.
Ich war da im Zivildienst, ne? Ich hatte da wirklich auch einfach das schönste Leben, so immer nach Hause. Ich hatte Geld, weißt du, als Zivildienst bisschen Kohle nach Hause gekommen und dann einfach nur World of Warcraft gespielt, ohne dass ich mir irgendwie Sorgen machen musste, dass morgen in Klassenarbeit ist oder irgendeine Scheiße. Ich war einfach nur rumgegabbelt
im
Dreivierteljahr. So eine gute Zeit.
Und dann will ich das Ganze auf den fünften Platz.
Ja, was
auch immer. Nein, das geht nicht.
Kunibert ist halt, das ist halt Kunibert, ne? Wir brauchen noch nächstes Mal ein Kunibert. Und wir hatten uns überlegt, eigentlich könnt ihr das ja für uns machen, oder? Leute, wollt ihr uns nicht mal ein Kunibert schicken? Genau. Matthias wäre dran.
Schreibt Matthias an. Also schreibt mich an mit einer interessanten Kunibert-Ausgabe mit 5 möglichen Auswahlmöglichkeiten. Das muss nicht immer ein Spiel sein. Könnte auch irgendwas, fällt bestimmt was ein. Also irgendwas mit Spielen zu tun haben, aber jetzt nicht unbedingt jetzt nur auf Spiele beschränkt. Können auch Konsolen sein, Controller, Entwickler, was auch immer.
Vielleicht.
Und wenn eine coole dabei ist, dann picke ich die für die nächste Ausgabe aus.
Ich will ja nicht zu viel verraten. Vielleicht gibt es auch einen kleinen Gewinn. Wir haben ja gegebenenfalls was in der nächsten Folge, oder?
Ja, gegebenenfalls steht da was an.
Könnten wir doch einem Kunibert, dem Kunibert-Gewinner, könnten wir da was von geben. Also,
oh, dann muss ich ja quasi aussuchen, wer was gewinnt.
Aber normalerweise sucht ja sowieso jeder einen aus, dann kannst du doch den Kunibert aussuchen.
Ja gut, dann finde ich nicht schlecht. Das ist eine gute Idee.
Es gibt was Cooles zu gewinnen sogar. Also
wenn ihr mir eine Kunibert-Folge, also Kunibert was zuschickt und ich nehme die, dann habt ihr auch zeitgleich nicht nur den Gewinn, dass ich euer Kunibert benutze, sondern ihr kriegt noch was dazu. Das ist auch eine geile Sache eigentlich.
Ja. Twitter, wo kann man noch? Wo kann man dich anschreiben? Instagram, TikTok?
Ja, überall, wo man mich findet, wo es halt geht. Ich weiß nicht, Discord und überall, es geht.
Seid kreativ.
Ihr findet Instagram und so, ihr findet eure Wege. Ihr findet immer eure Schlupflöcher.
Brieftauben, MySpace, alles geht.
MySpace und StudiVZ.
Hat Matthias alles noch aktiviert. Könnt ihr mal.
Ich glaube sogar, dass ich, gibt's das eigentlich noch?
Bestimmt. Hat das nicht Bertelsmann so groß gekauft?
StudiVZ, gute Zeit damals.
Das war super. War eine Zeit. Den ganzen Tag habe ich nur Gruppen und StudiVZ gegründet.
Ja.
Und hat sich einfach definiert durch StudiVZ Gruppen.
Ja, das war wirklich so. Oh, der guckt mal King of Queens, weil er ist in der Gruppe drin. Es ist so fest zum Drübergießen. Naja. Okay, ich hatte doch noch im Kopf ein Thema, das du vorhin angesprochen hattest, Andi, wo wir auf jeden Fall nochmal ansprechen wollten. Ach, natürlich. Ja. Ist jetzt irgendwie blöd, kommt jetzt irgendwie ein bisschen hart, aber natürlich der traurige Tod von Akira Toriyama. Sollen wir da mal ein bisschen drüber sprechen oder habt ihr da keine Aktien drin in das Thema? Was das eigentlich schwierig ist, glaube ich, jeder hat irgendwo eine Verbindung zu Akira Toriyama, oder?
Also ich glaube schon, dass wenn man sich mit Videospielen beschäftigt, alleine da man ja schon irgendwie über ihn stolpert, sei es bei Dragon Quest oder Chrono Trigger oder Blue Dragon oder anderen Spielen, wo er ja als Charakterdesigner mitgemacht hat. Ne? Und ich glaube, Dragon Ball haben wir doch auch alle geguckt früher, oder?
Auf jeden Fall. Nicht so. Ich nicht.
Nicht so?
Nein?
Nee, ich habe keinen Dragon Ball geguckt.
Aber Dragon Ball Z.
Auch nicht. Also, ich gucke so ein bisschen bei einem guten Pararappa, falls ihr den kennt, so einen
alten Oldschool-YouTuber.
Der hat seinen Dragon Ball Samstag, die Folgen gucke ich ganz gerne, also so, das kenne ich schon, ne? Aber sonst nie geguckt. Und natürlich ist das Charakterdesign ist halt legendär. Man erkennt seine Figuren halt meilenweit, ne? Und wie du es schon sagst, Chrono Trigger, Dragon Quest, das sind halt, also gerade Chrono Trigger ist eins meiner Lieblingsspiele aller Zeiten. Das ist natürlich schon irgendwie wichtig für mich. Aber jetzt, ich bin nicht so jetzt ganz krass dann emotional involviert, muss ich halt auch sagen, ne?
Ja.
Also ich habe mir extra, sorry.
Mach ruhig.
Ich wollte nur sagen, ich habe mir extra im Zuge, was jetzt auch ein bisschen blöd ist, ne, aber klingt jetzt irgendwie ein bisschen bescheuert. Als ich erfahren habe, dass Akira Toriyama gestorben ist, das ist auch so, wie ich schon vorhin sagte, so, ich hatte das nicht mal im Kopf, dass er da quasi so dieses, dieses Meisterwerk geschaffen hat mit Dragon Ball. Hat er da wirklich so viele Leute begeistert, durch alle Gesellschaftsschichten, durch alle Nationen. Mhm. Das ist wirklich in verschiedenen Ländern total durch die Decke gegangen. Und dann habe ich mir halt noch mal ein bisschen was angeguckt. Ich finde es immer noch krass, wie langsam das Pacing in Dragon Ball ist. Es ist der absolute Obershit. Absolut abgefahren. Aber nichtsdestotrotz.
Aber dafür, wenn du drin bist, zieht es halt auch umso mehr.
Es zieht halt krass rein. Ich habe auch komischerweise, es ist schon ewig her, dass ich das geguckt habe. Weil komischerweise, ich habe Dragon Ball damals immer auf RTL 2 geguckt, aber immer so, wenn es halt lief. Und ich habe es nicht so am Stück geguckt. Deswegen kannst du da nicht so richtig involviert sein. Dann hattest du mal plötzlich den Turnierkampf mit Piccolo und sowas alles geguckt. Aber ich kenne halt die Charaktere davor nicht und danach nicht und so. Ne? Dragon Ball Z war wieder was ganz anderes. Es ist krass, wie schnell ich da reingesogen worden bin. Also ich habe die ganze Folge angeguckt. Ich habe jetzt irgendeine geguckt, wo Freezer da war und so. Es ist halt wirklich geil. Es ist wirklich absolut geil. Und ich hätte nicht gedacht, dass nicht mich das nach 20 Jahren noch mal so richtig abholt. Ich hätte richtig Bock, die noch mal zu gucken. Es gibt ja sogar eine restaurierte Dragon Ball Z.
Yes, Dragon Ball Z Kai.
Dragon Ball Super.
Nee, Kai. Also
Kai ist es, genau. Ist irgendwie, ja, alles ist schon mittlerweile auch ein bisschen unübersichtlich geworden.
Also ich,
was ist denn Dragon Ball Super
eigentlich? Ja, pass auf, ich habe mich da jetzt ein bisschen intensiver mit beschäftigt. Ich habe damals Dragon Ball geguckt, habe aber es tatsächlich nur geguckt, das muss man auch sagen. Der hat ja eigentlich den Manga geschrieben und Toei Animation hat ja dann daraus eigentlich die Serie gemacht, wo er ja auch gar nicht mehr so involviert war. Ne, das muss man, weil die lief ja parallel zum Manga, den er geschrieben hat. Deshalb auch die Pacing-Probleme, weil diese Filler-Episoden, die hat Toei Animation da reingeklotzt, weil die auf die neuen Kapitel von Toriyama gewartet haben.
Wie dumm ist das eigentlich?
Das lief, okay, das lief parallel. Ne? Wir haben natürlich Dragon Ball erst bekommen. Die Pilotfolge bei uns lief 99. Da hatte Toriyama Dragon Ball schon abgeschlossen. Aber ja, in Japan lief das parallel. Und deshalb diese Pacing-Probleme, von denen du sprichst. Ich will jetzt aber auch nicht allzu viel vorgreifen. Ich rede darüber in meinem künftigen Video, was wahrscheinlich auch schon online ist, wenn wir jetzt darüber sprechen, wenn ich so drüber nachdenke. Jedenfalls.
Also kannst du darüber reden.
Kann ich auch drüber reden, genau. Was mich so fasziniert hat, ist ja, dass Toriyama eigentlich gar keinen Bock hatte, Manga-Zeichner zu werden und das Ganze nur gemacht hat, weil er Geldnot hatte. Jedenfalls ist er auch mehrmals gescheitert und wäre auch nicht so berühmt und erfolgreich geworden, wenn nicht sein Verleger ihn in die richtige Richtung geschubst hätte. Das war bei Dragon Ball auch so. Der hat nämlich aus Dragon Ball eigentlich einen Abenteuer-Manga gemacht, der so ein bisschen dieses chinesische Volksmärchen da aufgreift. Die Reise nach Westen, glaube ich, war das.
Ja, ja.
Und hat aus Dragon Ball eigentlich ein Abenteuer-Manga machen wollen, der aber nach mehreren Kapiteln einfach nicht gelaufen ist, bis dann der Verleger auf ihn zugekommen ist und sagte, hey Mensch, du musst da mehr Action reinbauen, mehr Kämpfe reinbauen. Und als das passiert ist, zog der Erfolg an, zum Beispiel. Das sind so Geschichten, warum der Manga eigentlich so bekannt ist und so beliebt geworden ist. Und was Dragon Ball Z Kai angeht, ja, das Ganze ist eine restaurierte Fassung von Dragon Ball Z, die eben genau das macht. Die schmeißen die Filler-Folgen raus und orientieren sich so quasi 1:1 an der Vorlage von Akira Toriyama. Und deshalb ist der kompakter.
Das ist genau das, was ich will. Also das ist kompakter und es ist ja leider so, dass die Folgen, die Filler-Folgen extrem anstrengend waren. Gerade wenn du dann als Kind, du wolltest jetzt wissen, wie es weitergeht, wartest extra bis am Abend 19 Uhr RTL 2 und dann kommt diese Filler-Folge, nächstes, nichts passiert
eigentlich. Ganz genau. Aber das ist eben der Grund des Ganzen.
Ja, cool.
Und dann gibt es ja Dragon Ball Super. Ne? Das ist ja jetzt seit 2015 wird das ausgestrahlt und das ist eine komplett neue Serie, die nach Dragon Ball GT ja eigentlich spielt. Das lief ja chronologisch nach Z. Und das ist ja von Toyotaro, das ist ja der Nachfolger von Akira Toriyama und der Toriyama hat ja, glaube ich, bei Super nur noch die Story dazu beigetragen und die Zeichnungen waren alle von Toyotaro. Und im Herbst erscheint ja Dragon Ball Daima, ein nächster Anime, der nochmal irgendwie eine andere Geschichte erzählt. Also da kommt noch ein bisschen was.
Okay.
Was ich halt so ein bisschen schade bei ihm fand, ist, dass er in den 45 Jahren, wo der Manga gezeichnet hat, hat er über 45 Manga gezeichnet. 45 unterschiedliche. Aber bekannt ist dafür Dr. Slump, für Dragon Ball und vielleicht so ein bisschen für Sandland, was ja von Bandai Namco jetzt kommt.
Das kommt auch bald.
Genau. Ne? Aber für mehr ist er ja zumindest überregional gar nicht so bekannt geworden. Das ist ein bisschen schade, weil die anderen Stories von dem, die sind halt genauso gut wie Dragon Ball eigentlich. Ne?
Hm. Bestes Dragon Ball Spiel oder bestes Toriyama Spiel? Also basierend auf seinen. Ja. Okay, der beste Toriyama Spiel, der Chrono Trigger, ja, das ist mir jetzt ein bisschen zu einfach. Den Move gebe ich dir nicht. Also schon bestes Dragon Ball Spiel. Ich kenne gar keins. Ich habe, glaube ich, nur.
Ich auch nicht.
Ich habe nur Dragon Ball Fighters gespielt oder Fighter Z, aber ich glaube, das heißt wirklich Fighters. Das war richtig geil, aber auch nicht viel gespielt.
Also ich.
Nur auf der Gamescom mal 2-3 Matches.
Ich bin ja jetzt kein sonderlich großer Fan dieser Kampfspiele gewesen. Und 99% der Dragon Ball Spiele sind ja Kampfspiele gewesen. Ich erinnere mich da an Dragon Ball Z Ultimate Battle 22 auf der PlayStation damals. Oder DBZ Final Bout oder wie das hieß. Aber wenn ich jetzt persönlich einen Favoriten wählen würde, ich habe zum Beispiel Kakarot noch nicht gespielt. Das muss ich auch dazu sagen. Das ist ja das aktuellere, was man auf PS4, PS5 und so weiter bekommt. Aber was ich ganz gerne gemacht habe, war Dragon Ball Advanced Adventures auf dem GBA. Das hat so ein bisschen die Story von Dragon Ball nacherzählt. Und ein absoluter Geheimtipp ist Dragon Ball Z Attack of the Saiyans auf dem Nintendo DS. Das ist nämlich ein JRPG, gemacht von Monolith Soft.
Und also das ist hier Xenoblade. Gut.
Ganz genau. Rundenbasiertes Dragon Ball Z-Spiel von den Xenoblade-Entwicklern.
Cool.
Ich werde euch jetzt mal die nächsten Game Releases der nächsten Woche oder dieser Woche und der darauffolgenden Woche vorlesen. Und ihr sagt mir, auf welches Spiel ihr am meisten Bock habt. Ihr dürft aber nur eins wählen. Aber ich merke gerade, ich bin jetzt in Kalenderwoche 18. Ich hätte noch einen nehmen müssen für die nächste Woche. Das war jetzt ein bisschen dumm. Okay, passt auf. Wir machen, wo sind wir jetzt? Wir sind jetzt hier. Okay. So. Hi-Fi Rush kommt auf alle anderen Konsolen. Und zwar am 19. Alone in the Dark, 20.03. für PC, PS5, Xbox Series. Dann haben wir, ich überspringe jetzt mal so die kleinen Sachen, die ich nicht kenne. Dragon's Dogma 2 am 22. für PC, PS5, Xbox Series. Princess Peach Showtime, 22. für die Switch. Rise of the Ronin, PS5, 22. The Legend of Legacy HD Remastered. Between Horizon, was haben wir noch? Jetzt gucke ich mal ein bisschen durch. South Park Snow Day, was ich auch mich wundere, dass es tatsächlich immer noch Leute gibt, die sich darauf freuen. Also immer noch. Ja, ich finde, ich kenne viele Leute, die sagen, ich freue mich auf South Park. Finde ich total krass, wusste ich gar nicht, dass es so beliebt ist. Okay. Und ich glaube, dann, wann war es das? Dann kommen nur noch so kleinere Sachen raus. Okay, was ist das Spiel, auf das ihr jetzt als nächstes Bock hättet? Outcast in New Beginning gibt es auch noch. Es ist schon rausgekommen.
Das habe ich schon beim Mediamarkt gesehen, ja.
Also ich tendiere ganz klar zu Prinzessin Peach, muss ich sagen. Aus zweierlei Gründen. Ich freue mich sehr darüber, das Spiel mit meiner Tochter zu spielen. Die ist 8 und die geht da voll drin auf. Die freut sich da tierisch drauf. Mhm. Und das wird dann wieder so Quality Time mit Papa. Und auf der anderen Seite ist das hoffentlich so ein 10-Stunden-Spiel voller Ideen und dann bin ich gesättigt und zufrieden.
Ich freue mich auch extrem auf Hi-Fi Rush, muss ich sagen, aber ich habe mir die physische Version
ich auch, und das dauert. Auge.
Das dauert, die kommt erst im dritten Quartal, deswegen ist das jetzt nicht für mich so akut. Bei Rise of Ronin bin ich mir noch nicht sicher, ob ich das jetzt, also grundsätzlich würde ich mir das schon mal irgendwie angucken wollen, aber jetzt weiß ich, muss erstmal auch Final Fantasy gezockt werden, deswegen, naja, ist das eine Antwort?
Ja, das will mal gelten. Bei mir ist es, also wenn ich jetzt nicht so total müde wäre von solchen Open World AAA Sachen, dann würde ich sagen Dragon's Dogma 2, aber das muss halt wirklich zum richtigen Zeitpunkt kommen. Worauf ich am meisten Bock hätte, wäre entweder Showtime oder ich gebe auch dem Alone in the Dark Spiel eine Chance.
Oh ja, da habe ich auch so ein bisschen Bock. Das ist wieder so ein kleines, hoffentlich nicht ganz so ausuferndes, kleines Horrorspiel.
Ja,
könnte genau was werden, ja.
Wird zwar jetzt wahrscheinlich niemanden interessieren, so ne, heutzutage, aber
Meinst du nicht? Meinst du, es wird ein Flop mit Ansage?
Ich glaube, mit Flop mit Ansage, definitiv.
Ja, schade.
Wer kauft denn heute noch in Alone in the Dark?
Ist das nicht auch verschoben worden, schon zweimal oder so? Das ist ja auch in der Entwicklung nicht mehr
ja, so aber rundgelaufen. Die haben es ja sehr charmant verschoben, ne? Weil sie wussten, dass sie gegen Alan Wake 2 dann, dass es eng wird. Haben sich extra einen Termin gesucht, wo nichts los ist. War ja wohl nix.
Aber habt ihr andere Alone in the Dark Spiele gespielt? Ich bin da überhaupt nicht in der Serie drin.
Ich habe nur hier
Inferno.
PS1.
Inferno.
Nee, oh Gott, nee, stimmt. Moment, ich hab den PS1, The Last Nightmare, wie heißt der nochmal?
New Nightmare.
PS1, der PS2. War, glaube ich, auch der beste, weil er halt
ja, so diesen viele Fans.
Charme hatte.
Ja, ja.
Und den Xbox 360, ja, PS3.
Inferno.
Der heißt nicht
Inferno. Ja, auf der PS2
heißt der Inferno. Ja, in Amerika heißt der Inferno auch. Der heißt, nur bei uns heißt er einfach Alone in the Dark.
Okay, ich dachte, ach so, ich verwechsel das gerade mit Annihilation, das war der danach.
Also ich muss ganz ehrlich, das Spiel war natürlich ein bisschen trashig, aber das hatte ein paar richtig coole Mechaniken, ne? Ja, ich mochte das so mit schon. Dem runtergucken am Mantel als Inventar und so.
Blinzeln,
diese ganzen
das Feuer.
Das Blinzeln, genau, das Feuer.
Das fand ich schlimm, ey. Dass du blinzeln musstest, damit du irgendwie, weiß ich, weitergehen konntest. Sonst
also es war schon ein bisschen cool. Also
ich fand cool, dass du, die hatten damals schon so eine Art, wie bei Breath of the Wild, so Feuer, Mechanik, dass du dann irgendwie ein Feuer legst, dass du dann, dass sich das verbreitet, dass du das dann so Spuren legen konntest, dass du dann irgendwie so ein Auto in die Luft jagen konntest und solchen Kram. Ich fand auch den Central Park irgendwie eine geile Idee.
Ja. Der hatte auch schöne Physikspielereien.
Ich hab damals platiniert. Was? Ich hab's damals platiniert.
Siehst du mal.
Ich konnte das nicht spielen, das war einfach so verbuggt. Ich hab's auf der Xbox gespielt und das ging gar nicht wirklich.
Ja, ich auch.
Ja, ich glaube, die PS3-Version, die kam ja später, oder? Die kam ein Jahr
später. Hab die 1000G gemacht übrigens nicht. Man sagt irgendwie platiniert, aber eigentlich ist es ja ein Xbox Feature gewesen mit Achievements. Ja. Und damals hat man einfach gesagt, ich hab 1000G gemacht, also zumindest zu meiner Zeit. Ja, das
du 100% hast es
100%. Ja, 100%. Percented habe ich, genau. Ja,
gepercented.
Jo, ich glaube, dann sind wir durch. Wir haben über, newsmäßig war die Woche verflacht, wir haben es aber anders irgendwie ausgebeult, das war trotzdem cool. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Nächste Woche gibt's eine tolle Folge mit Gewinnspiel plus noch ein paar Extras. Seid dabei, ich hoffe, ihr seid dabei und deswegen sagen wir, schöne nächsten 2 Wochen, macht's gut. Tschüss.
Ciao.
Tschüss.